Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 86. Ja, immer noch nicht in der richtigen Reihenfolge sozusagen. Wir holen immer noch das vierte Semester nach, sind immer noch im Netzwerkmanagement und in der Gemeinwesenarbeit und haben heute das Thema Teams bzw. Teamsupervision. Das sind so wie zwei Themen quasi. Ich habe die auch ein bisschen unterteilt und genau, das wird jetzt die vorletzte Folge zu dem Modul werden. Und als Quellen habe ich heute einmal die Folien aus der Lehre und einmal Supervision, ein integratives Modell von Astrid Schreiöck aus dem Jahre 2010. Genau, das ist alles so ein bisschen gemixt. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt mal rein ins erste Thema, nämlich Teams. Und da ist Punkt 1, oder ich gebe erstmal eine kurze Inhaltsangabe. Also im ersten Thema Teams geht es erst mit dem Thema, was ist ein Team los? Dann Merkmale von Teams, Gründe für die Etablierung von Teamarbeit, Nachteile von Teams und nochmal ganz kurz was zur Teamentwicklung. Und dann im zweiten Teil bei der Teamsupervision fangen wir an mit erstens, was ist Supervision? Zweitens, Supervision in sozialen Dienstleistungen. Drittens, was ist Teamsupervision? Viertens, Teamsupervision Anfragen, wie sie zustande kommen. Fünftens, Teamsupervision ist nicht geeignet bei. Sechstens, potenzielle Schwierigkeiten bei Teamsupervision. Siebtens, Phasen und Methoden. Und dann haben wir noch achtens Parameter, die eine Teamsupervision bedingen. Genau, ich starte mit erstens, was ist ein Team? Also wie immer und bei allem, was wir versuchen zu definieren, je nach Perspektive unterschiedliche Definitionen. Einheitliche gibt es da nicht oder kaum. Und jetzt in unserem Bereich ist es ein Fokus auf die Arbeitsebene. Und da kann man sagen, das ist ein gruppales System mit Bezug zu einem organisatorischen System. Ja, also zum einfach die Organisation, in der man arbeitet. Und das hat so zwei Aspekte. Einmal die sachlich-pragmatische. Also es bedeutet, es ist eine kooperierende Arbeitsgruppe, die zusammen auf ein Ziel hinarbeitet. Und andererseits ist die Leitung und Verantwortung im Kollektiv, also im Team verortet. Dann gibt es noch den sozioemotionalen Aspekt. Das bedeutet, es gibt so eine normative Verortung der gemeinsamen Leistungen, also es wird auch innerhalb bewertet und der Teambegriff ist auch häufig ideologisch überhöht, ja, also so Team hat ja ganz viel irgendwie, was schon so Affekte auslöst oder so Bilder im Kopf, Zusammenhänge, Gefühle, was auch immer und ja, Team kann auch zum Beispiel sehr identitätsstiftend sein. Und ja, es gibt da auch so viel, so in der Unternehmensberatung und so Zeug, ist da so der Teambegriff, der wird ganz stark oft rausgehoben. Und ja, da verbinden sich natürlich auch Gefahren mit. Genau, soweit erstmal zu, was ist ein Team. Dann haben wir fünf Merkmale. Das ist einmal die Größe, also das sind jetzt so Merkmale, die eine Rolle spielen bei Teams, wie wir uns jetzt Teams ansehen, ne? Das ist die Größe, also die Anzahl, der sollte halt so Face-to-Face-Kontakte ermöglichen. Also es sollte nicht so groß sein, dass man sich nicht begegnet oder nur irgendwie online miteinander zugeschaltet ist. Die Dauer, also Teams sind relativ überdauernd. Die Leistungsorientierung, immer ein schwieriges Wort, aber ist halt einfach so bei Teams im Arbeitskontext. Das ist halt der Unterschied zu Freizeitgruppen, dass sie halt Leistung erbringen. Dafür sind sie ein Team. Leistung steht bei allen Begegnungen im Vordergrund und die Befriedigung sozio-emotionaler Bedürfnisse ist sekundär, weil halt die Leistung im Vordergrund steht. Der Arbeitsstil ist nach dem Solidarprinzip, also man unterstützt sich gegenseitig zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Und fünftens ist noch die Kohäsion, also die ist idealerweise sehr hoch, also der Teamzusammenhalt, wenn man so will. Allerdings kann er auch zu hoch sein und dann kann sich das sogenannte Groupthink einstellen. Und das ist so eine kollektive Konfliktvermeidungsstrategie gegen Außenseitermeinungen. Also, dass man sich im Team immer so sehr einig ist, alle haben irgendwie die gleiche Haltung, die gleichen Ansichten, vielleicht sogar politisch. Und dann ist immer irgendwie alles klar und Außenmeinungen werden dann oft direkt niedergeschmettert. Und das ist dann so ein Groupthink, der ja dann ganz viele so Blindstellen oder Blindheit ist auch wieder ein doofes Wort, eher so Stellen, die halt einfach nicht berücksichtigt werden, Aspekte, die man nicht auf dem Schirm hat, können ja dann entstehen. Punkt 3, Gründe für die Etablierung von Teamarbeit, ja, ist auch alles ganz logisch, ne? Wegen Aufgabenkomplexität und Fülle, die halt ja in den letzten Jahrzehnten oder auch schon darüber hinaus immer weiter zunimmt. Der Innovationsbedarf, der immer größer wird, ja, muss man jetzt natürlich abgrenzen, wo jetzt welche Innovation wie notwendig ist, aber man kann es, glaube ich, ganz gut mit der globalen Erderwärmung verknüpfen. Da ist auf jeden Fall Innovationsbedarf, was nicht bedeutet, dass nicht schon viel Innovationen da sind, die einfach nicht gefördert werden, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das erfordert halt so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, also interdisziplinäre Teams oder auch nur Projektteams für einzelne Projekte. Und genau, ist auch Ausdruck von generellen Demokratisierungstendenzen. Also wenn man sich da so die Geschichte anguckt, wie Arbeit organisiert war, dann wird es immer demokratischer. Also die Hierarchien werden immer flacher, die Mitbestimmung wird immer größer und ein Team ist halt ein Ausdruck davon. Es gibt aber auch Nachteile von Teams. Zum Beispiel das Groupthink, ne, hatte ich gerade schon erklärt. Da gibt es halt so die Gefahr einer Stagnation. Ne, wenn es keine Reibung gibt, keine Konflikte, dann bewegt sich auch nicht viel. Die zunehmende Demokratisierung kann bedeuten, dass die Koordination des Systems in die Teamverantwortung gelegt wird. Das ist dann, ja, ist auch hat so einen neoliberalen Beigeschmack, dass halt dadurch, dass so traditionelle Führungsmodelle immer mehr abgebaut werden, dass dann halt das bedeutet, dass die einzelnen Mitarbeitenden immer mehr belastet werden, weil ihnen die ganzen Aufgaben selber zukommen. Und weniger Formalisierung, ja, also wenn die Mitarbeitenden nicht ihre Einzelaufgaben immer fest haben, relativ abgekoppelt voneinander, da ist halt, also in so einer Arbeitswelt ist halt vieles klar, alle Menschen wissen, was sie zu tun haben. Und wenn das nicht mehr da ist, gibt es weniger Formalisierung und das kann eventuell zu mehr Ängsten führen. Da hat man so dieses Spannungsverhältnis von dieser Selbstbestimmung, die ja wir alle oder zumindest die meisten Menschen gerne haben wollen. Und aber auch dieser sogenannte regressive Rückzug, also auch sich das mal rausnehmen können, was dann halt oft nicht geht, weil halt so viele Verantwortungen auf den eigenen Schultern mitlasten. Genau, und zur Teamentwicklung, ich glaube, ich lasse das tatsächlich einfach aus. Also hier geht es wieder um das Phasenmodell von Tuckman. Das hatten wir ich glaube, im zweiten oder dritten Semester schon oder so. Und das ist jetzt halt angepasst auf Teamentwicklung in der Arbeitswelt. Ihr könnt euch ja gerne die Zusammenfassung im Discord runterladen, euch das selber angucken, das nochmal so eine Übersicht. Ja, da würde ich jetzt einfach drüber gehen. Ich glaube, das ist ziemlich öde, wenn ich das jetzt einfach alles vorlese. Ja, also das ist dieses, nur damit ihr euch erinnert, mit diesem Forming, Storming, Norming, Performing und Adjourning, dieses Fünf-Phasen-Modell. Ich denke, da klingelt es bei den meisten. Und dann sind wir mit Teams schon durch und gehen ins zweite große Thema, die Team-Supervision. Also müssen wir natürlich erstmal klären, was ist denn eigentlich Supervision? Auch hier, wie immer, ist je nach fachlicher Disziplin hat das unterschiedliche Ziele und Orientierungen. Ursprünglich war es so auf einzelne SupervisantInnen heißen die quasi die Supervision in Anspruch nehmen, war es auf einzelne SupervisantInnen gerichtet und später dann erst auf Teams. Und grundsätzlich ist es so eine generelle Beratungsform für PraktikerInnen aller Arbeitsfelder. Es gibt keine formalen Bewertungen, es finden auch keine Beurteilungen statt und es ist auch so eine berufsbezogene Beratung und Weiterbildung von Fachkräften, vor allem im Sozialen und im Gesundheitswesen sowie in der Pädagogik. Fremd- und Selbstreflexion sind im Vordergrund, also das ist wirklich der Kern einer Supervision. Und damit ist der Schwerpunkt die kommunikativ-beziehungsmäßige oder der Bereich, der kommunikativ-beziehungsmäßige Bereich und nicht der fachliche oder fachlich-technische Bereich. Es geht immer mehr rein in Personal- und Organisationsentwicklung. Also Supervision etabliert sich immer mehr, auch in diesen Managementbereichen. Und es zielt auf eine personale Veränderung von Menschen ab, so dass personale Deutungs- und Handlungsmuster überdacht und geändert werden oder geändert werden können. Und auf auch berufsspezifische soziale Aktivitäten, zum Beispiel das Miteinander in einem Team. Die Veränderung wird primär durch eine Mensch-Mensch-Interaktion gewährleistet, also dass halt wirklich damit gearbeitet wird, dass Menschen in Kommunikation miteinander treten in der Supervision und der Praktiker oder die Praktikerin ist quasi als Mensch und Fachperson gleichzeitig in dieser Supervision, in diesen beiden Rollen und genau, das ist schon eine ganze Menge. Das ist quasi, also die Supervision ist so eine Art Beratung, nochmal zusammenfassend, bei der so Reflexion im Vordergrund steht, es um ein Miteinander auch geht und quasi Veränderungen erzielen soll, im Verhalten beispielsweise oder auch präventiv wirken soll, dass zum Beispiel gewisse Konflikte gar nicht erst entstehen, weil da präventiv schon mitgearbeitet wird. Punkt 2. Supervision in sozialen Dienstleistungen. Speziell für die Fallberatung ist es absolut unersetzlich. Ja, in der sozialen Arbeit, in der Psychotherapie, in der Pädagogik. Also Fallberatung, auf Fallbearbeitung, das haben wir noch. Also die Folgen stehen noch aus. Das ist dann Semester 5. Es wird schon noch ein bisschen dauern. Das werden sehr, sehr, sehr intensive Folgen mit ganz, ganz viel Input. Ja, alle, die das fünfte Semester durch haben, wissen, wovon ich rede. Und da ist so eine Supervision eigentlich unersetzlich. Also ich muss mich immer wieder mit Teamkolleginnen absprechen, immer wieder reflektieren, wie nehme ich Sachen wahr, wie sind Sachen gelaufen, andere Meinungen, andere Sichtweisen mit berücksichtigen. Genau, oder auch Schwierigkeiten oder habe ich irgendwie, fühle ich mich mit irgendwas nicht wohl in der Fallberatung? Geht es da vielleicht um Probleme, die auch ähnlich zu meiner Lebenssituation sind? Beispielsweise, da kann es ja sehr viel geben, wo dann so eine Supervision eingesetzt werden kann. Ja, in den Ausbildungsprogrammen halt genauso, ne? Und das Ziel ist halt dann MitarbeiterInnen oder Azubis sollen halt so optimale Interaktionspartnerinnen für ihre AdressatInnen werden. Das ist sozusagen das Ziel. Und grundsätzlich wichtig für die Supervision ist die individuelle und personale Reflexionsfertigkeit, Fähigkeit, Entschuldigung. Genau, also ich finde ja, das ist auch was, da sollte man schon mit so einem Mindestmaß ins Studium reingehen und vor allen Dingen sollte das Studium möglichst viele Impulse bereithalten, das immer weiter auszubauen. Also wirklich viel Kritik und Feedback und auch den Umgang damit lernen und auch wirklich Konsequenzen aus Feedback und Kritik ziehen, um dann das eigene Verhalten auch zu ändern, um halt auf ein Ziel hinzuarbeiten, möglichst gute soziale Arbeit leisten zu können. Drittens, was ist Teamsupervision? Es ist jetzt ein Zitat von Schreiöck. Es ist ein Beratungssetting, bei dem eine kooperierende Arbeitsgruppe von einem Supervisor in Ausnahmefällen von einem Tandem von Supervisoren beraten wird. Dabei können mit dem Setting unterschiedliche Ziele verfolgt werden und es kann zeitlich unterschiedlich umfangreich sein. Ja. Soweit so klar, denke ich. Das ist eine Sonderform der Gruppensupervision. In die gehe ich jetzt nicht nochmal intensiver rein. Das ist auch weniger interessant jetzt für die Teamsupervision und richtet sich halt an eine Gruppe von Fachkräften, die aber in einer gemeinsamen Arbeitsbeziehung steht. Ja, also wirklich an ein Team, das halt permanent miteinander arbeitet. Ja, viertens, wie kann es jetzt oder was ist so häufig, wie kommt es zu so Teamsupervisionsanfragen? Also einerseits können es Konflikte bzw. unterschwellige Konflikte zwischen Teammitgliedern und oder der Leitung sein, eine beeinträchtigte Arbeitseffizienz, eine bedrückende Arbeitsatmosphäre, unklare Entscheidungsstrukturen und Kompetenzverteilung, nicht passende Problemlösungsstrategien, Vermeidung von Auseinandersetzungen, Vertagung von Entscheidungen, Nichtwahrnehmung der Leitung oder ein hoher Konkurrenzdruck. Das sind so die Sachen, bei denen es häufig zu Teamsupervisionsanfragen kommt. Na, dieses Nichtwahrnehmen der Leitung kann man so ein bisschen auf das beziehen, was ich vorhin gesagt hatte, wie Teams sich entwickeln. Ja, dass halt die Leitung, also dass es mehr und mehr enthierarchisiert wird und man dann gucken muss, dass halt diese Leitungsaufgaben, sofern sie denn wirklich notwendig sind, auch noch weiter übernommen werden und von wem. Ja, und es kann natürlich dann auch dazu führen, dass niemand das so richtig übernimmt. Das kann vielleicht auch funktionieren. Ich denke, ganz oft funktioniert es eben nicht. Und ja, bedrückende Arbeitsatmosphäre, sowas. Ich denke, das erklärt sich ja von selbst, wenn irgendwas nicht stimmt, ich irgendwie gar nicht so gerne mehr oder noch nie auf Arbeit gegangen bin und es gar nicht an der Arbeit an sich liegt, weil ich die eigentlich cool finde, dann kann man da ja mal mit Hilfe einer Supervision gucken, okay, woran liegt das vielleicht und was können wir daran ändern? Fünftens, wann ist eine Teamsupervision nicht geeignet? Das war was, was ich erst tatsächlich neu im Studium gelernt habe. Also ich denke, wir haben alle so ein grobes Verständnis von Supervision, was das eigentlich macht. Und für mich war immer so, ja, wenn es irgendwie Konflikte und Probleme gibt, dann macht man eine Supervision. Aber genau das ist es tatsächlich nicht. Denn massive Beziehungskonflikte im Team oder zwischen Team und Leitung, da ist eine Teamsupervision nicht geeignet. Eine Teamsupervision ist eher präventiv tatsächlich. Wenn es um Verbesserungsvorhaben oder Karrierepläne Einzelner geht, ist es auch nicht sinnvoll. Teammitglieder oder Leitungspersonen, ja, also ist jetzt egal, wer da jetzt diese Karrierepläne oder Verbesserungsvorhaben hat, ob das jetzt Team oder die Leitung ist, da gibt es auch andere, ja, andere Dienste, die man in Anspruch nehmen kann. Ich denke da gerade an ein Coaching zum Beispiel. Bei reinen Organisationsveränderungsabsichten durch die Organisationsleitung, das ist auch so ein Prozess, da geht es nicht um die Teamzusammensetzung oder wie das Team miteinander arbeitet, sondern dann so halt um die Reaktion auf neue Strukturen beispielsweise. Da ist überall eine Teamsupervision nicht geeignet. Und ja, gerade diese mit den Konflikten, das, ne, dass dann oft eine Supervision gewünscht wird oder eingeholt wird, ich glaube, da ist dann eher eine Mediation der Weg, also dass wirklich Konflikte aktiv bearbeitet werden. Denn bei einer Supervision, wir hatten es ja hier oben, geht es ja eher darum, so naja, diese Mensch-zu-Mensch-Interaktion zu gestalten und auch so eine kommunikative Beziehungsbasis aufzubauen, zu erhalten, zu verbessern, aber nicht jetzt schwere Konflikte zu bearbeiten. Genau. Es gibt noch sechstens potenzielle Schwierigkeiten bei der Teamsupervision. Es gibt so ein paar Punkte. Das erste ist die Interessenüberfremdung. Bedeutet, Interessen Dritter können überwiegen, denn eine Supervision ist auf jeden Fall so, der Supervisor, die Supervisorin ist auf jeden Fall im Auftrag des Teams, also der Mitarbeitenden da und orientiert sich an diesen. Es gibt natürlich aber auch Fälle, wo die Geschäftsleitung die Supervision inszeniert oder ja, fordert vielleicht sogar. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich gesehen dann ist, ist eine andere Frage. Aber da gibt es dann natürlich eine Interessensüberlagerung, ne? Wenn jetzt irgendwie der Chef sagt oder die Chefin, ja, hier, wir haben hier ein Effizienzproblem in dem und dem Team, macht da mal eine Supervision. Na, das funktioniert so nicht. Zweitens, die Abgrenzung zwischen Teamsupervision und Organisationsentwicklung bzw. Organisationsberatung. Also es ist einfach so ein Spannungsfeld, das es gibt, wo es einfach keine, also es gibt viel verschiedene Literatur zur Supervision und auch zur Organisationsberatung und Entwicklung und man ist sich da uneinig, wie da was wo mit reingehört und wo nicht. Dann gibt es die Teamsupervision mit oder ohne Teamleitung. Da gibt es einerseits verschiedene Modelle, die man fahren kann, andererseits auch einfach Uneinigkeit, ob da die Leitung mit dabei sein sollte oder nicht. Kann sich, glaube ich, auch vorstellen, was es da so für Stolpersteine geben kann. Verhältnis zwischen Teamsupervision und Coaching. Das ist das, was ich gerade erzählt hatte mit den Beziehungskonflikten, also wirklich starke Konflikte. Da könnte dann, na gut, ob dann Coaching dann weiterhilft, vielleicht auch nicht so richtig. Das ist dann eher Mediation, wie ich ja vorhin sagte. Aber ein Coaching kann ja auch sein, dass eine Person auf einen neuen Verantwortungsbereich vorbereitet wird, zum Beispiel eine Teamleitung zu übernehmen. Da braucht man dann keine Teamsupervision, sondern erstmal ein Coaching. Teamsupervision kann da begleitend das vielleicht irgendwie noch mit aufgreifen. Aber wichtig ist dann das Coaching dieser Person. Teamsupervision bei Konflikten, klar, hatten wir jetzt schon. Die Rolle der oder des Teamsupervisorin, ja, das kann halt wirklich so eher wie in der Psychoanalyse sein, also sehr zurückhaltend, so impulsgebend und ganz wenig strukturierend oder halt wirklich sehr stark strukturiert, auch mit einem höheren Rede- und Interaktionsanteil, also da gibt es auch so von bis. Die Differenz zwischen Fall- und Teamsupervision, ja, also die Fallsupervision hatte ich ja vorhin kurz ein bisschen beleuchtet mit so halt einfach Fallarbeiten. Und die Teamsupervision, wo es dann wirklich um das Team geht und inwiefern man das trennen kann und sollte. Und ja, da gibt es auch Differenzen. Und die Strukturierung von Teamsupervision, also wie das so abzulaufen hat, auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen von. Und davon gucken wir uns jetzt mal, also eins ein bisschen genauer an. Eins nenne ich nur, also jetzt bei Phasen und Methoden der Teamsupervision. Ja, das ist halt auch je nach Ausrichtung der oder des Supervisoren. In unseren Folien hatten wir das Phasenmodell nach Pallasch zur Strukturierung von Supervisionsprozessen. Habe ich jetzt nichts groß gefunden bei der Recherche und da standen auch nur die Phasen, deswegen nenne ich sie jetzt auch noch kurz. Ich kann immer kurz mein Impuls dazu geben, was ich denke, was das beinhaltet. Also wir haben erstens eine Orientierungsphase, dass vielleicht erstmal so geklärt wird, okay, was machen wir in der Supervision, wo soll es hingehen und ja, was haben wir eigentlich alles so für Themen und könnten die vielleicht sammeln. Dann gibt es zweitens die Informationsphase. Könnten wir vorstellen, dass die gesammelten Themen dann genauer besprochen werden oder vielleicht auch, dass die Supervisorin erstmal Informationen zur allgemeinen Struktur gibt. Dann haben wir drittens eine Gewichtungsphase. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die gesammelten Themen dann gewichtet werden und je nachdem dann mit einem Thema angefangen wird. Viertens ist dann die Rückmeldephase, also wo dann die Teammitglieder quasi rückmelden können, wie sie das mit der Gewichtung umgehen. Oder ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt eine Person ein Thema hat und keine andere Person hat dieses Thema auf dem Schirm, dann fühlt sich die Person ja auch nicht besonders toll und denkt sich, okay, jetzt kommen irgendwie hier 6 Themen in den nächsten 2 Jahren und meins ist irgendwie gar nicht dabei. Sowas könnte ich mir vorstellen. Und am Ende die Kontrollphase. Das wird vermutlich einfach so eine Evaluation sein, wo es dann nochmal darum geht, okay, war das so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Was ist jetzt anders als vorher? So die Richtung. Und was ich ein bisschen intensiver mir angeguckt habe, ist die Teamsupervision nach Balint. Vom Konzept her ist da sehr zentral so eine Machtanalyse. Und zwar, um die Kooperation untereinander zu sichern. Ja, dass man sich erstmal anguckt, okay, was haben wir eigentlich für Machtverhältnisse, Machtgefälle, wie beeinflussen die das Team, das Zusammenarbeiten, Zusammensein im Team. Und der Interaktionsstil ist hier ein psychoanalytischer, also wie in der Psychoanalyse, eher so. Und ist eher so die Aufgabe, die Teammitglieder zu ermuntern, Fälle einzubringen, ja, und ganz wenig strukturierend. Und bei dem ist ganz wichtig, es geht nur über Fälle, nicht um die Beziehung an sich. Das ist was Besonderes in dem Modell. Also es wird nicht irgendwie wirklich die Beziehung untereinander irgendwie explizit thematisiert, sondern immer über Fälle, wie sie bearbeitet wurden. Also Fälle einfach, die auch im Team stattfinden. Und dann gibt es Phasen, das sind 4 Phasen nach Balint. Die erste Phase ist die Vorphase. Da geht es darum, jetzt erstmal so quasi ankommen, ja, und langsam die Aufmerksamkeit auf den Fall lenken, der heute bearbeitet wird. Dann geht es in die Aushandlungsphase. Na, Themen und Themenfolge werden da miteinander vereinbart. Dann ist die dritte Phase die Fall- oder Problemeinbringungsphase. Ja, wir haben einen oder eine Protagonistin und diese Person erreicht den Fall quasi ein, also Falleingeberin ist es dann. Und berichtet über den Fall und dann gibt es die abschließende Fallbearbeitungsphase, die ist noch innerhalb dieser Fall- und Problemeinbringungsphase und dann gibt es erstmal eine Nachfragesequenz, also so ganz klassisch Verständnisfragen, was jetzt den anderen Teammitgliedern vom Fall vielleicht nicht so klar ist oder einfach nochmal nachfragen, genau. Dann geht es in die Diskussion über den Fall, dann sind alle Beteiligten dabei, ihre Diskussionsanteile da einzubringen und am Ende wird dann die Diskussion durch den oder die SupervisorIn gedeutet. Also aus Sicht der Supervision zu sagen, okay, die Diskussion war für mich so und so, das und das waren irgendwie so zentrale Merkmale, Bausteine, das und das hat sich irgendwie bewegt, so in der Richtung. Und dann geht es in die vierte große Phase, in die abschließende Phase. Ganz klassisch, Zusammenfassung bedeutet, die Supervision wird nochmal zusammengefasst und der Ablauf wird nochmal zusammen reflektiert, ne, ähnlich wie oben in der Kontrollphase, also wie ich das annehme nach Pallasch. Genau, da habt ihr mal so von zwei Modellen gehört, wie Supervision ausgerichtet sein kann. Oder halt speziell bei Balint ist es ja die Teamsupervision. Und jetzt sind wir im letzten Punkt, Punkt 8, und zwar Parameter, die eine Teamsupervision bedingen. Ganz logisch, ganz einfach. Der Kontext des Teams, ne? Ganz klar. Warum ist dieses Team ein Team? Mit was für einem Ziel? Natürlich muss ich das berücksichtigen in der Supervision und irgendwie darauf aufbauen und das berücksichtigen. Dann die Beziehung untereinander. Also da ist auch die oder der SupervisorIn selbst mit Bestandteil. Also einmal zwischen SupervisorIn und SupervisantInnen und einmal zwischen den SupervisantInnen untereinander. Das sind jeweils verschiedene Beziehungsgefüge, die untersucht, analysiert werden sollten oder sogar müssen vielleicht und die einfach eine Rolle spielen dabei, wie so eine Teamsupervision aufgebaut wird. Und der letzte Parameter wird durch die Themen bestimmt. Also einmal so mitgebrachte Themen, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, also sind Themen, die quasi von den SupervisantInnen kommen und eingebracht werden. Und dann gibt es ja aber durchaus noch Themen, die sich während einer Supervision ergeben oder die vielleicht auch der oder die SupervisorIn anstößt oder entdeckt, vorschlägt, dass das vielleicht Themen sein könnten. Genau, und das war's schon zur heutigen Folge. Ja, wir hatten Teams und Teamsupervision. Ich denke, das ist alles recht simpel. Klar, Teamsupervision war jetzt sehr, sehr oberflächlich. Also da könnt ihr euch gern noch weiter belesen. Also auch dieses von Schreiöck, diese Quelle, habe ich mal ein bisschen reingelesen. Ich fand das sehr super verständlich, ganz, ganz einfach auch. Ja, fand ich ziemlich gut. Also da geht auf jeden Fall eine Empfehlung raus, da mal reinzugucken. Ja, ansonsten, wenn ihr ein bisschen kritischer damit beschäftigen wollt, Supervision so am Rande, aber auch so vor allen Dingen diese, ja, diese Unterscheidung oder auch Vermengung mit Organisationsberatung, Coaching und sowas. Da kann ich nochmal den Podcast, wie heißt er denn nur, Corporate Therapy empfehlen. Genau, mit Human Nagafi und boah, die anderen Namen habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Und das sind immer sehr coole Folgen. Es geht sehr ins Management rein, aber es sind also meiner Meinung nach sehr so progressive Sichtweisen und auch Kritiken, die doch sehr zum Nachdenken anregen und bei mir auf jeden Fall dazu geführt haben, dass ich diese ganze Management- und Unternehmensberatungswelt und so, dass ich da ein bisschen eintauchen konnte und da jetzt auch so eine Vorstellung von habe und auch ein paar Ideen, ja, wie man das eigentlich viel besser und anders gestalten könnte, als es in den meisten Fällen getan wird. Und ja, nochmal der Aufruf, wenn ihr Lust habt, Interesse, wir haben unseren Discord-Server, wo wir ganz viel sammeln an, tja, einfach freier Bildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, verschiedene Sachen, ob das jetzt wirklich klassisch Bücher sind oder auch einfach Serien oder Filme, die zu Themen passen, auch Games, mit denen man bestimmte Themen reflektieren oder nochmal anders erleben kann. Und da können wir auch einfach in Kontakt kommen, uns austauschen. Genau, der Einladungslink ist in der Podcast-Beschreibung, müsstet ihr bei allen Plattformen auch sehen können. Genau, da freuen wir uns, da immer neue Leute aufploppen zu sehen und willkommen zu heißen. Und ansonsten bleibt mir wie immer, euch nur noch einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.